Können Sie sich noch erinnern, in welchem Buch wir uns in der letzten Zeit aufgehalten haben? Ganz sanft. Eine Apostelgeschichte und in den Ereignissen um die Gemeinde Jesu, nach der Entstehung, nach Pfingsten oder an Pfingsten, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Und dann die Jünger predigten, Menschen zum Glauben kamen. Und Gott diese Verheißung erfüllt hatte, dass er seinen Geist den Menschen gibt, die an ihn glauben. Das heißt, dass er selbst in denen gegenwärtig ist. Wir haben da mal drüber nachgedacht, das ist ein totales Wunder. Das ist was ganz Großartiges. Dass Gott so Gemeinschaft mit Menschen hat. Und dann wird berichtet von der Geschichte der Gemeinde und davon, nachdem erzählt wird, wie großartig das Gemeindeleben miteinander war, dass Gemeinde unter Druck gerät. Können Sie sich noch erinnern, wie? Chronologisch gesehen werden erstmal ein paar Apostel inhaftiert. Dann werden sie wieder freigelassen, die Auflage, nichts mehr von diesem Jesus reden und nicht in seinem Namen zu handeln. Dann war da eine Gefahr von innen für die Gemeinde. Da waren nämlich welche, die heuchelten. Und die beiden hießen Ananias und Sapphira. Und Gott hat da ziemlich durchgegriffen und hat dafür gesorgt, dass in seiner Gemeinde das gar nicht erst anfängt in dem Moment, dass da Sünde ins Spiel kommt. Dass Leben mit Gott nur gespielt wird. So eine fromme Fassade, wo nicht wirklich was dahinter war. Gott hat gerichtet und das war ziemlich haarscharf. Dann sehen wir, wie die Apostel wieder in Haft kommen. Diesmal ein paar mehr von ihnen und wieder das Verbot, dass sie nichts machen dürfen im Namen Jesu. Jetzt weiß ich nicht, wo sie gerade sind, gedanklich. Sind sie ein bisschen drin? So eine Sache, wenn man so Stück um Stück weitergeht sonntags, wenn man das nicht mitgekriegt hat vorher. Versuchen Sie sich mal zurück zu versetzen in die Zeit. Sie sind einer aus der Gemeinde damals. Da ist richtig was los. Menschen kommen zum Glauben. Total viel Liebe untereinander und Fürsorge. Und dann auf einmal dieses Verbot vom Hohen Rat. Und das, was ich eben erzählt habe. Und so langsam denkt man sich vielleicht, naja, es könnte interessant werden die nächsten Wochen. Wenn wir trotzdem was sagen, obwohl die uns das verboten haben und vor 2-3 Monaten erst Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, nachdem er nicht Ruhe gegeben hat, was passiert dann mit uns? Dann kam noch so ein Problem, das hat ein bisschen anderen Charakter gehabt oder vielleicht stand es auch nur an, dieses Problem. Und das war das, dass die Apostel in der Gefahr standen, sich zu verzetteln, wenn sie es nicht schon getan hatten. Mit lauter Aufgaben, die, so macht Gott das dann deutlich, von anderen erledigt werden sollen, sodass sie Zeit zum Beten und zum Predigen haben. Die Lösung für diese Herausforderung war, dass 7 Männer gewählt wurden, berufen wurden, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, die die Apostel wohl sonst wahrgenommen hätten. Und einer von diesen Leuten hieß Stephanus. Und dieser Stephanus, von dem wird berichtet, 1,5 Kapitel, und eins davon ist lang, in der Apostelgeschichte. So haben wir also heute Morgen ungefähr 70 Verse vor uns. Ich sehe schon die fröhlichen Gesichter. Wir werden das nicht Vers für Vers machen und ich verspreche Ihnen, wir sind um 12 fertig. Womit, weiß ich noch nicht, aber wir sind fertig. Jetzt lese ich Ihnen den Text vor, den wir eigentlich eben hören wollten. Da geht es um diesen Stephanus. Wir können mal schon mal klicken. Wir kommen an der Wand gleich beim Projektor zu diesem Text. Ich lese noch 2 Verse vorneweg. Stephanus aber, also einer von diesen 7, voller Gnade und Kraft, hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also der Typ hat nicht nur das gemacht, wozu er da berufen worden war, nämlich dafür zu sorgen, dass die Witwen ohne Anhang ihr Essen bekommen, auch von denen, die nicht in Judäa aufgewachsen waren, sondern er hat, wie das vielleicht ganz natürlich ist, weitererzählt von Jesus. Und Gott hat ihn ziemlich gebraucht und er hat einige Sachen durch ihn getan. Das war kräftig, Wunder und große Zeichen. Und jetzt heißt der nächste Vers, Vers 9 hier, es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Zilizien und Asien und sind so ein paar Leute, die waren nicht aus Judäa, die kamen von woanders, aber waren Juden. Waren in der Synagoge. Und die standen auf und dann heißt es da, und stritten mit Stephanus. Worüber haben sie gestritten? Kann ich das vorstellen? Nun, Stephanus hat von diesem Jesus berichtet. Und das waren Juden. Und Juden, die noch nicht an Jesus Christus glaubten, waren eigentlich meist der Auffassung, dass er zu Recht gestorben war. Der gehörte gekreuzigt, der hat Gott gelästert. Was fiel dem ein, sich als Gottes Sohn zu betrachten? Das auch noch zu sagen. Völlig übergedreht. Überdreht oder übergeschnappt. Der musste sterben, das war Gotteslästerung. Und jetzt kommt da, nachdem dieser Jesus gekreuzigt worden ist, auferstanden, aber das glaubten die eigentlich nicht, kommen da diese Leute und hier eben Stephanus und predigen von diesem Jesus, dass er der Messias ist. Das steht ja nicht alles, was er gepredigt hat, aber wir kennen die Botschaften, den Inhalt der Botschaften aus den Kapiteln vorher. Und dann heißt es, ab Vers 10 haben wir es da, und sie, diese Leute aus der Synagoge, konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Und jetzt kommt Taktik ins Spiel. Kennen Sie die? Also die haben diskutiert und der Stephanus, der kannte sich so aus in der Bibel, dass er denen gezeigt hat, Leute, was ihr mir hier erzählt, das stimmt nicht. Das mit diesem Jesus stimmt. Wir kommen da gleich noch mal ein bisschen drauf. Und die konnten ihm nicht beikommen. Ihm nicht mit der Bibel, mit dem Alten Testament beweisen, dass es Unsinn ist, was er sagt. Da schoben sie heimlich Männer vor. Die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und Schriftgelehrten und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Das ist eine Art, eine Predigt zu beenden. Fortgerissen werden, weggeschleppt werden. Ist hier noch nicht passiert. Aber stellen Sie sich das mal vor. Also versuchen Sie dran zu bleiben mit dem Leben. Also sind Leute, die diskutieren erst. Auf einmal haben die echt die Nase voll und dann schnappen die ihn und reißen ihn vor den Hohen Rat. Kommt Ihnen da irgendwas parallel vor? Parallel mit so einem von Nazareth? Und dann stellen sie falsche Zeugen auf. Noch was parallel? Und sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, also der aus Nazareth, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Was halten Sie von dem Satz? Also es ist zum Mitdenken heute Morgen. Wie meistens, hoffe ich, dürfen schauen. Vers 14, wenn Sie in Ihrer Bibel mitlesen. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören, den Tempel, und die Gebräuche verändern, die Mose uns überliefert hat. Stimmt das? Hat er das gesagt? Wenn Sie Jesus so ein bisschen kennen, so aus der Bibel, hat er das gesagt? So ein bisschen? Aus Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Ich meine, jemand, der es mit dem Buchstaben hat und dann ein bisschen rumdrucksen und drehen will, könnte das vielleicht noch so hindrehen. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Wissen Sie, was im nächsten Vers kommt? Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Das war ein Bild, dass Gott der Vater in ihm wohnt und dass er sterben wird, abgebrochen wird und nach 3 Tagen aufersteht. Oder am 3. Tag aufersteht. Man könnte ihm das natürlich so hindrehen. Ist ja nicht ungeschickt gemacht. Aber ist schon klar, dass es falsche Zeugen waren. Aber es kann gut sein, dass Stephanus diese Sachen zitiert hat, oder? Und das gesagt hat. Und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Entdecken Sie da auch ein paar Zentner Menschlichkeit? Da kommt jemand, der will die Gebräuche verändern. Das haben wir ungern. Da war das Judentum über Jahrhunderte war immer wieder unter Druck geraten und jetzt gab es so die vorherrschenden Lehrer und vorherrschende Meinungen, Pharisäer und Sadduzäer und so weiter. Und da war die Tradition so drin, man hatte seine Gesetze, seine X-Gesetze obenher, nachdem man lebte, wenn man als frommer Jude gelten wollte, so in der Öffentlichkeit. Können Sie einiges nachlesen in den Evangelien, was da so ein Bild gemalt wird, wie das damals war. Und jetzt kommt einer und da wird gesagt, und der sagt, dieser Jesus, der will die Gebräuche verändern, die uns Mose gegeben hat. Oben hat man gesagt, Lästerworte haben wir ihn reden hören gegen Mose und Gott. Und Vers 13, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Und da kommt eine Spannung zur Geltung, merken Sie die? Zwischen dem Gesetz, zwischen dem, was Gott tatsächlich gesagt hat und den Gebräuchen. Das ist das, wie man das auslebt. Also, um das mal zusammenzufassen, diesen ersten Punkt, den wir hier haben, es geht heute Morgen um die klare Sicht für die Wirklichkeit, und da wollen wir uns das an Stephanus angucken. Die Sicht der Gegner ist dieser erste Punkt. Wie sehen die Gegner von Stephanus, die ja so dargestellt werden, diesen Stephanus? Wie sehen die das, was er sagt? Und sie sehen das so, dass er einen Angriff startet, sozusagen berichtet von Jesus, der den Angriff gestartet hat auf Mose und Gott, auf das Gesetz und auf den Tempel, wo Gott wohnt. Das ist so die Argumentation. Und wer natürlich Gott angreift und Mose steht so wahrscheinlich, wie wir heute von der Bibel reden würden, insgesamt. Das Gesetz, das, was Gott offenbart hat. Moment mal, der will die Bibel kippen und den Tempel abreißen. Also da wurde richtig versucht, Stimmung zu machen. Falsche Zeugen aufgerufen. Was hatte Jesus denn zum Gesetz gesagt? Wie war das Verhältnis von Jesus zu dem Gesetz von Mose? Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat bestimmte Dinge des Gesetzes erfüllt und damit abgeschlossen, aber er hat das Gesetz nicht abgeschlossen. Bestimmte Dinge wie die Opfer im Alten Testament zielten hin auf etwas, was noch kommen sollte, dass Gott Sühne brauchte, dass Gott Sühne braucht für die Sünde, die wir getan haben, um mit uns ins Reine zu kommen, beziehungsweise wir mit ihm. Da ist keine Vergebung, ohne dass dafür Bezahlung geschieht, hat die Bibel gesagt. Hat Gott gesagt, stand schon im Alten Testament. Und darum war immer wieder dieses Opferbringen, die Sündopfer, Schuldopfer, für das Versöhnungsopfer, das große. Am Yom Kippur-Tag, vielleicht ist Ihnen der Begriff bekannt. Am Yom Kippur, das Werk, Tag der Versöhnung. Wo Opfer gebracht wurden. Und da heißt es, das ist nicht mehr nötig, nachdem Jesus sein Opfer gebracht hat. Aber wollte er das Gesetz einreißen? Abschaffen? Nein. Es waren bestimmte Dinge, die waren vorhergesagt und Jesus hat sie erfüllt und damit wurde manches unnötig. Die Sicht der Gegner, also die Anklage, ist so haarscharf vorbei, oder? Man könnte Jesus die Worte im Mund so umdrehen, aber es ist nicht das, was er meinte. Und dann kommt die Antwort von Stephanus, und das ist, wenn Sie die richtig angucken wollen, können Sie die zu Hause lesen. Das sind 50 Verse, jetzt erstmal, unser zweiter Punkt. Da geht es um eine realistische Sicht der Vergangenheit. Und was Stephanus da macht, und wir gucken uns gleich nur einen Ausschnitt an, ist, dass er zurückgeht durch die Geschichte Israels und zwei Dinge besonders betrachtet, nämlich die Frage nach dem Tempel, nach der Gegenwart Gottes und die Frage nach dem Gesetz, nach dem, wie Gott sich offenbart hat und wie die Menschen damit umgegangen sind. Denn das war ja der Vorwurf, den Stephanus hörte. Können wir mal weiterschalten. Zuerst mal zum Tempel. Stephanus berichtet, er erzählt in seiner Rede, in seiner Verteidigungsrede von Abraham, von Jakob, und von Mose. Wie war das eigentlich bei den dreien mit der Gegenwart Gottes? War Gott bei diesen Leuten? Oder war Gott zu dieser Zeit nur im Tempel? Ab wann gab es eigentlich den Tempel? Wir merken, dass Stephanus erzählt von einer Zeit, wo der Tempel überhaupt nicht existierte. Und er redet von Abraham. Und davon, dass Gott sich Abraham offenbart hat und ihm gesagt hat, ich werde mit dir gehen. Völlig außerhalb von Israel. Das hat er mit Jakob getan, auch als er nach Ägypten ging. Bei der Hungersnot, als sein Sohn Josef schon da war. Und ich werde mit dir gehen. Also, Gott hat sich nicht festgelegt, ich bin nur bei dir, wenn du hier in Israel auf dem Berg da bist. Dann überlegen Sie, wie war das mit Mose? Wo war das, dass Gott dem Volk Israel erschien und seine Gesetze gegeben hatte? Wo war das, dass Gott direkt zu dem Volk Israel gesprochen hatte? Wissen Sie es? Stimmt? Wahrscheinlich. In der Wüste Sinai. Das ist auch nicht Israel. Gott hat immer wieder zu Menschen geredet, damals, und Gott war bei diesen Menschen, hat sie begleitet, das Volk Israel durch die Wüste, 40 Jahre, Sie erinnern sich an die Feuersäule und die Wolkensäule? Gott war immer da, und das hatte nichts mit dem Tempel zu tun. Da war nun schon die Stiftshütte, das stimmt zwar, aber vorher war Abraham noch nicht, das kam erst bei Mose. Und dann erzählt Stephanus noch davon, dass David den Plan hatte, Gott einen Tempel zu bauen und Salomo das schließlich getan hatte. Und jetzt lesen wir in Kapitel 7, Vers 47, Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Versuchen Sie sich reinzudenken. Das ist vielleicht nicht einfach heute Morgen, aber trotzdem. Da ist Stephanus. Ihr wollt den Tempel abreißen, Jesus hat das gesagt. Er weiß, das ist nicht so. Aber trotzdem redet er mit den Leuten und erklärt ihnen vom Alten Testament her, wie sich das eigentlich mit der Gegenwart Gottes verhält. Der war bei unseren Urvätern, ist mit ihnen gegangen, nach Ägypten, durch die Sinai-Wüste, überall hin. Gott war da. Gott ist nicht gebunden an seinen Tempel. Gott passt noch nicht mal in seinen Tempel rein. Er hat zwar seine Verheißung gegeben, dass er da, wo sein Tempel ist, sein wird, solange das Volk an ihn glaubt. Die Bibel berichtet auch, dass er davon mal weg ist, dass seine Gegenwart nicht mehr da war. Aber Gott hat immer verheißen, dass er dort ist, wo seine Leute sind, vor allen Dingen für uns heute zu neutestamentlichen Zeiten. Also das mit dem Tempel war nicht so das wahre Argument. Dann ist die Frage nach dem Gesetz, nach der Offenbarung Gottes. Wie hat Jesus dazu gestanden und wie reden wir davon? Und jetzt wird Stephanus ziemlich offensiv. Der Höhepunkt kommt dann am Ende seiner Rede. Und er redet von diesem Mose, auf den sie sich ja bezogen. Ihr seid gegen Mose. Was macht Stephanus da? Habt ihr schon geguckt? Ich lese noch einen Vers vorweg. Dieser Mose führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, dieser Mose, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche oder Worte, um sie uns zu geben. Also nochmal anders gesagt, da war Mose damals, der hat von Gott Worte erfahren, Aussprüche erfahren, die er dem Volk geben sollte. Und die Reaktion? Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich. Sie wollten Mose absägen. Was wäre in ihnen vorgegangen in dem Moment, wenn sie einer von diesen Gegnern von Stephanus gewesen wären? Wir haben das Gesetz auf unserer Seite. Du bist gegen Mose. Und dann kommt der und erzählt die Geschichte von Israel. Von wegen auf der Seite des Gesetzes. Ihr habt gegen angekämpft. Gott hat sich Mose geoffenbart und ihr hattet nichts Besseres zu tun, als ihn absägen zu wollen. Neuen Führer, der uns zurückbringt nach Ägypten, wo es uns besser ging. Von wegen habt ihr dem geglaubt, was Gott gesagt hat. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Weil es ein bisschen länger gebraucht hat, damit Gott den Berg Sinai war und auf die Gesetze wartete. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang dieses Textes. Haben Sie da was entdeckt? Da was hier projiziert ist? Vers 37. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Ich zitiere mal aus 5. Mose 18. den Vers, den wir hier haben, und dann noch ein paar dazu. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. So heißt es im 5. Mose 18. Und dann ab Vers 18. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen. Er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Haben Sie den Blick für das, was er da sagt? Gott sagt zu Mose damals, da kommt einer und ich werde meine Worte in seinen Mund legen und auf den sollt ihr hören. Und wenn du nicht drauf hörst, dann werde ich Rechenschaft von dir fordern. Was macht Stephanus? Er zeigt, von wegen sind wir gegen Mose und das Gesetz. Das ist das Gesetz. Das ist prophezeit im Gesetz. Das ist das, was Mose gesagt hat. Da kommt einer, auf den sollt ihr hören. Und dieser Jesus ist das. Hatte Petrus vorher auch schon so gepredigt. Dieser Jesus Christus ist, das ist derjenige, worauf das Gesetz abzielt. Und was ihr macht, indem ihr den verleugnet, ist, dass ihr schon wieder dem Gesetz ungehorsam seid. Stephanus dreht den Spieß um. Nicht ich, nicht Jesus war gegen das Gesetz, das offenbarte Wort Gottes, sondern ihr. Jetzt stellen Sie sich mal kurz den Gemütszustand der Leute vor. Was hätten Sie gefühlt? Bringen da einen vor den Hohen Rat, noch ein paar Zeugen dazu und dann redet er so. Und jetzt stellen Sie sich noch dazu vor, ich weiß nicht, wie alt er war, 30, 40 Jahre, keine Ahnung, dieser Stephanus, der Hohe Rat, lauter gesetzte, angesehene Leute, Theologen, Meister ihres Fachs und dann die Leute, die noch dabei standen. Und jetzt kommt der Pimpf an und erzählt ihnen was vom Alten Testament. Kann ich das vorstellen? Die wollen ihn verurteilen und er sagt ihnen, Leute, ihr habt ein Problem. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe vorhin gar keine. Jetzt muss ich überlegen nach dieser Zwischenbemerkung, wie meine Frage war. Entschuldigung. Das ist auch selten passiert. Genau. Wie würden Sie das, was wir jetzt gerade miteinander durchdacht haben, auf die heutige Zeit anwenden können? Wir sind bei Stephanus. Jesus war gestorben. Es geht um den Christus und die Christen und um die Juden. Nun haben wir heute aber ja nicht unbedingt die Auseinandersetzung direkt mit denen, die am Alten Testament festhalten und glauben, aber Jesus nicht als den Christus anerkennen. Also wie würden Sie das anwenden? Können Sie da irgendwas mit anfangen für sich? Ich mache jetzt was Gefährliches. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gefällt, aber ich mache es trotzdem. Ich komme gleich erst dazu. Aber was ich lerne aus dem, was wir hier haben, oder was ich sehen kann in dem, wie die Geschichte Israels aufgerollt wird, da heißt es, da sieht man, man kann die Wahrheit haben, und sich gleichzeitig von ihr abwenden. Es ist nicht so, dass Israel nicht die Wahrheit gehabt hätte. Sie hatten alles da. Nur als Jesus die Schriftrolle Jesaja aufmachte, hat er sie interpretiert. Und damit kamen die Leute nicht klar. Er hat sie ausgelegt, was das wirklich bedeutete. Als Stephanus geredet hat, hat er ihnen gezeigt, was das bedeutete, was da stand, zum Beispiel im Mose. Die Leute haben die gleichen Worte geglaubt. Die Frage ist nur, wie ist die Bedeutung? Man kann die Wahrheit haben und sich gleichzeitig von ihr abwenden. Noch ein Punkt. Die herrschende Tradition die herrschende Tradition ist keine Garantie für die Wahrheit. Können Sie mit dem Satz was anfangen? Die herrschende Tradition ist keine Garantie für die Wahrheit. Das kann man ganz breit sehen. Das können wir auch für uns in der Gemeinde sehen. Nur weil wir jetzt etwas glauben und seit 5 Jahren davon überzeugt sind oder seit 50 Jahren, heißt es nicht, dass wir unbedingt die Bibel an diesem Punkt richtig verstanden haben. Wenn man sich das klar macht, ist das einerseits eine Hilfe, weil man neu nachdenken darf und sich selbst korrigieren lassen kann von Gott. Auf der anderen Seite eine Gefahr, dass man nicht alles über Bord schmeißt, was richtig war. Also das ist eine Spannung da drin. Aber ich möchte das auf was anderes anwenden und das ist das, was ich vorhin mit gefährlich meinte. Wir haben in unserem Land und in Europa eine lange Tradition von Menschen, die die Wahrheit haben, geschrieben. Aber die Frage ist, was sie damit machen. Wir haben eine lange Tradition, und man nennt das in der Theologie die Kirchengeschichte, von Menschen, die anfingen mit der Wahrheit und sie verstanden hatten. Wie damals in Israel, das Volk Israel. Das immer wieder Reformation erlebte, um zurückzukommen zum rechten Verständnis dieser Wahrheit. Aber wir haben eine lange Geschichte in diesem Land. Und ich glaube, wir sehen an dem, und das ist das, was ich noch nie gemacht habe, wie ich es jetzt mache, auch an dem, wo Kirche und Kirchen heute sind, auch Freikirchen heute sind, dass oft der Anfang mit der Wahrheit und dem rechten Verständnis der Wahrheit war. Und das Ding institutionalisiert worden ist. Und die Tradition und die Gebräuche wichtig waren. Und da kommt einer, der ist gegen die Gebräuche. Der ist gegen die Traditionen, die wir haben. Und es gab genug Zeiten in der Kirchengeschichte, wo man genauso umgegangen ist, wie das, was damals mit Stephanus gemacht worden ist. Was ich damit meine, ist nicht einen bestimmten Namen oder eine bestimmte Kirche, sondern eine Entwicklung, die man immer wieder sieht. Dass da, wo Leute zusammenkommen und sich auf die Bibel gründen, immer mehr das zu einem Schema werden kann und zu einer Routine werden kann und zu einer Lebensstruktur werden kann, die auf einmal immer mehr Inhalt verliert. Vielleicht erinnern Sie sich, als wir über die Gefahr von innen, über Hananias und Sapphira geredet haben, da ging es darum, dass da, wo die Sünde in die Gemeinde kommt, die Gemeinde nachher nur noch Fassade ist, eine Form von Leben. Sie haben den Namen, dass sie leben, aber sie sind tot. Und das Spannende an diesem Text ist, ob wir jetzt nicht mehr, und das ist die Übertragung, nicht in Bezug auf das Judentum, sondern in Bezug auf uns selbst, auf da, wo wir herkommen oder wo wir sind, den Mut finden, wie Stephanus, zurückzugehen auf die Bibel und, wenn es denn nötig ist und sich zeigt, dass da Institutionen von der Bibel weg sind. Das soll jetzt nicht austreten. Aber den Mund aufmachen und es sagen. Ich finde das spannend, das Thema. Ich komme aus einer Freikirche, nicht aus einer FEG. Wo ich, darum darf ich das sagen, aus meinem eigenen Stall, wo ich das zu erleben meine. Und jede Gemeinde kann das für sich durchspielen, dass Routine wird, dass Traditionen hochgehalten werden, dass man da nicht dran rütteln darf. Aber wenn zum Beispiel, und das ist dann häufig so, junge Menschen dann fragen, erklär mal warum. Das ist halt so. Und es gibt genau das andere, darum habe ich eben von der doppelten Spannung geredet oder von den zwei Seiten. Es gibt auch die Phase, wo man einfach alles umkrempeln will, weil es einfach unbequem ist. Und das steht da so. Und darum machen wir es so. Hoffentlich. Wenn Gott das sagt. Dann ist egal, was modern ist. Dann sollen wir dabei bleiben. Aber wir müssen begründen können, was wir tun. Wir müssen von Gottes Wort herleiten können, was wir als Gemeinde tun. Und wir müssen, glaube ich, auch den Mut haben, da, wo wir sind, zu beurteilen. Zu versuchen zu beurteilen, nicht überheblich zu werden. Das ist wichtig. Uns die Situation anzuschauen und nachzufragen. Wenn ich mir anschaue, was heute gesagt wird über diesen Jesus, was über Jesus in der Bibel steht und was über Jesus heute gesagt wird, in ganz verschiedenen Denominationen, was gelehrt wird an Universitäten, da kann man eigentlich die Krise kriegen. Und wir gehen jetzt erstmal weiter im Text. Wir kommen nachher nochmal kurz drauf. Wo ist Gott? Nicht in einer Institution, sondern da, wo Menschen ihn suchen und mit ihm leben. Stephanus und die Sicht der Gegner, der dritte Punkt. Da haben wir jetzt den Text, Vers 51. Und jetzt kommt so die Offensive, wo man sagen kann, bringt er sich jetzt gerade selbst um oder nicht? Wenn Sie es angucken, ich lese nochmal vor, es ist eine sehr wörtliche Übersetzung, ich erkläre gleich was dazu. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnitten an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Finden Sie das auch mutig? Alles voller religiöser Leute und Theologen, den Führern des Volkes. Das war so verquickt, ein Stück weit politisch und Religion. Und dann kommt dieser Stephanus, nachdem er die Geschichte im Alten Testament aufgegriffen hat und gezeigt hat, wie Israel das gemacht hat, nimmt er jetzt das Urteil da hinten dran. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnitten an den Herz und Ohren. Können Sie was mit anfangen? Halsstarrig ist schon klar, wenn ich steifen Nacken habe, dann beuge ich mich nicht. Ihr beugt euch nicht, ihr seid nicht bereit, euch zu unterwerfen. Und jetzt, um was ist nicht so leicht zu verstehen, unbeschnitten an Herz und Ohren. Wir haben was von Beschneidung gehört und das ist früher in Israel mit der Bedeutung behaftet gewesen, dass man mit Gott im Bund ist. Also die Nachkommen Israels, Jakobs, sollten oder schon Abrahams, sollten das diese Beschneidung erfahren. Und damit sollte deutlich gemacht werden, dass sie zu diesem Bund gehören. Und was Stephanus jetzt sagt, so kann man das wohl verstehen, ist, dass er sagt, ihr seid unbeschnitten an Herz und Ohren. Ihr seid vielleicht biologisch beschnitten, aber im Bund mit Gott seid ihr nicht. Wenn man euer Herz anguckt, da ist nichts, was im Bund mit Gott ist. Und wenn man eure Ohren betrachtet oder das, was ihr noch euch anhört, da sieht man, dass ihr nicht mit Gott im Bund seid. Ihr habt nicht Gemeinschaft. Ihr habt nicht den Anspruch auf das, was ihr da sagt. Nicht ich bin daneben, nicht ich bin gegen Gesetz, nicht Christus ist gegen Gesetz, sondern ihr seid dagegen. Wie die Väter. Die haben alle umgebracht, die das gesagt haben. Wenn Sie das Alte Testament durchlesen, kriegen Sie es richtig mit. Immer wieder, wo Leute kamen und gesagt haben im Auftrag Gottes, hey, liebe Israeliten, ihr habt ein Problem mit dem, was ihr macht. Euer Gott im Himmel, der möchte was anderes. Oder in den Brunnen geschmissen oder sonst was. Immer wieder haben die gelitten. Und dann kommt der Gipfel. Also ich sag mal, wenn man vor Gericht steht und wird angeklagt, dann ist es nicht unbedingt diplomatisch, wenn man die Leute dann als Verräter und Mörder bezeichnet. Ich bin okay. Was ich sage, stimmt. Ihr seid die Verbrecher. Also an Diplomatie ist Stephanus nicht gestorben. Ihr hört nicht zu, wenn Gott redet. Ihr seid nicht bereit, euch unter Gott zu beugen. Gott hat sich offenbart und ihr seid gegen angegangen. Ihr klagt mich an, aber in Wirklichkeit seid ihr die, die gegen Gottes Offenbarung sind, nicht ich. Das Fazit: Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Stephanus Sicht der Gegner. Kann ich das vor? Versuchen Sie nochmal, sich da reinzudenken. Was da abgeht? Stellen Sie vor, Sie wären Stephanus gewesen. Sie sehen jetzt. Ich knirsche jetzt nicht. Aber wie das so steigt. Was fällt dem Kerl ein? Was bildet der sich ein? Weiß er nicht, was wir vor 2 Monaten mit Jesus gemacht haben? Wo kommt der her, dass der sowas macht? Der vierte Punkt. Nicht nur der Blick auf die Gegner, wie er sie sieht, und wie er sie dann angucken muss, wie sie ausschauen, sondern der vierte Punkt, noch ein Blick und die richtige Sicht der Wirklichkeit ist der Blick auf Jesus Christus. Vers 55. Da er, Stephanus, aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes. Glauben Sie, die haben sich darüber aufgeregt? Für das, was er jetzt sagt? Lies mal weiter. Sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, und das haben die anderen jetzt mitgekriegt. Jetzt steht er da, die fangen an, die Zähne zu fletschen. Er guckt gegen den Himmel, Richtung Himmel, und jetzt kommt das. Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Man kann sich noch steigern. Ihr Verbrecher und Mörder. Und jetzt sowas. Wenn man das versucht mitzuerleben oder mitzudenken, was da abging. Was ist jetzt eigentlich das Problem an dem Ding? Was ist das Problematischste von dem, was Stephanus da sagt? Ich sehe die Himmel offen. Das mag schon verärgert haben. Aber der Knaller kommt danach. Ich sehe den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Der da, den haben wir gekreuzigt, den habt ihr geklaut aus dem Grab. Affront à la carte. Das ist so richtig voll ins Schwarze. Wenn man jemanden ärgern will, der so denkt, dann so. Ich sehe diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den ihr wegwischen wolltet, den ihr als Gotteslästerer gebrandmarkt haben wolltet und gebrandmarkt habt, den ihr ans Kreuz gehängt habt, umgebracht habt, den sehe ich beim Vater. Ihr habt verloren. Ihr habt den Falschen gekreuzigt. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Menschensohn, von dem Daniel schon spricht. Und jetzt wurde es dann zu bunt. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Ich hatte das gestern so ähnlich. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es zu viel interpretieren. Ich kam in das Zimmer meines Sohnes und ab und zu haben wir mal eine Meinungsverschiedenheit. Und ich war vorher schon mal drin gewesen und er hat irgendwie nicht akzeptieren wollen, was ich sagte und hatte eine strikt andere Meinung. Das ist immer, der ist erst 3, das hört dann bald auf, hoffe ich, aber... Jedenfalls kam ich rein und er, der wollte nichts hören. Den hat das genervt, was ich gesagt habe. Der wollte das nicht wahrhaben. Und ich glaube, ich hatte wirklich recht. Aber jetzt erzähle ich nicht die Geschichte weiter, sondern die hier von Stephanus. Die Leute haben reagiert. Er ist völlig durchgeknallt. Jetzt sagt er, er sieht diesen Jesus von Nazareth. Das ist Gotteslästerung, den sieht er da oben im Himmel. Und dann geht's ab. Sieht aus wie Lynchjustiz. Denn eigentlich durften die Juden selbst keine Todesurteile fällen bzw. ausüben. Darum mussten sie damals zu Pilatus mit Jesus. Dürfen ihn nicht töten. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen, das war so üblich, die mussten wohl anfangen, die Zeugen, also da hat es was Rechtmäßiges, müssen anfangen zu steinigen, die das Urteil praktisch bestätigt haben oder ausgelöst haben, dass er verurteilt wurde. Die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Vielleicht haben Sie den schon mal gehört. Das kommt später noch häufiger vor in der Apostelgeschichte. Und sie steinigten den Stephanus. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Parallelismus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Schon mal gehört? Nicht ganz so. Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Stephanus betet jetzt zu Jesus. Jesus, bitte, nimm meinen Geist auf. Und noch was Bekanntes. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, achten Sie auf das Wort, entschlief er. Klingt das nicht friedlich? Wenn jemand entschläft. Was Was glauben Sie, was Stephanus in dem Moment gefühlt hat? Außer den Schmerzen. Ich Dussel, warum war ich nicht ein bisschen diplomatischer? Oder? Ich glaube nicht. Dieser Stephanus hatte eine klare Sicht für die Wirklichkeit. Er hatte eine klare Sicht für das, was seine Feinde behaupteten, seine Gegner. Er hatte eine klare Sicht und ein klares Verständnis von der Bibel, vom Alten Testament. Er hatte eine klare Sicht und den Blick auf Jesus Christus gerichtet. Er konnte auf in zwei Richtungen gucken, auf die zähnefletschenden Leute vor ihm oder sich an Gott richten. Und dass einer das aushält, was da passiert ist, das geht ganz gewiss nur, wenn man auf Jesus schaut. Aber die Frage ist, ob wir so einen klaren Blick haben, wie dieser Stephanus. Ob wir so ein bisschen trübe sind oder uns richtig nach Gottes Wort ausrichten. Schauen, was da steht. Überprüfen, was in unserem Leben und überhaupt im Leben auch in der Gemeinde nach Gottes Wort ist. Darf Gott mit seinem Wort Autorität sein? Ist Gott da, wo Sie leben, als Christ, wenn Sie nicht von hier sind oder normal dabei sind, Autorität mit seinem Wort in der Gemeinde? Sind wir realistisch und lassen ihn Herr sein? Der größte Affront hier war, dass dieser Jesus zur Rechten des Vaters stand. Im Glaubensbekenntnis, wissen Sie, wie das da heißt? Ich meine, haben Sie es gerade in Erinnerung? Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Glauben Sie das? Tausendmal gesagt, vielleicht. Wer glaubt das wirklich? Und wer redet das alles? Und wie ist das bei uns? Wie stehen wir zu diesem Jesus? Wie ist das mit den Traditionen, die wir so mithaben? Könnte es nötig sein, und das ist wieder eins von dieser kribbeligen Sachen, die ich heute Morgen angepackt habe, könnte es nötig sein, dass man sich unter Umständen von etwas trennt, wo Jesus nicht mehr Jesus ist? Weiß ich nicht, ist Ihre Sache. Aber könnte es nötig sein, dass wir den Mund aufmachen als Christen, wo über Jesus was gesagt wird, was Jesus nicht ist? In dieser ach so christlichen Welt, in der wir leben, man, sie bezeichnet sich ja schon häufig nicht mehr so. Aber vielleicht ist es dran, dass wir mehr als bisher den Mund aufmachen und von Stephanus lernen, dass Diplomatie nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Es mag manchmal wirklich am Platz sein. Aber es ist nicht immer am Platz. Und wenn wir uns so winden und durchrutschen und in dieser Welt, in der wir leben, in diesem Land, in dem wir leben, nicht mehr deutlich sagen, wer Jesus Christus wirklich ist und welchen Anspruch er hat, dann verschwimmt viel. Nun, wir merken an Stephanus, dass es ziemlich wehtun kann, wenn man seinen Mund aufmacht. Aber dass es trotzdem nötig ist. Vielleicht würde jemand dem Stephanus vorwerfen und sagen, wenn du nicht so geredet hättest und mit dir nicht der erste Märtyrer da gewesen wäre. Märtyrer heißt Zeuge und das ist dann der Blutzeuge, der sein Leben dafür gibt, für das, was er glaubt. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre Saulus hinterher vielleicht nicht so ein Draufgänger gewesen und hätte darum gemacht und alle möglichen Leute eingekehrt hat, samt Frauen und Kindern. Wie viele Leute haben gelitten, weil Stephanus geradlinig war? War das verantwortlich? Die Bibel schreibt das so, dass das war, was dran war. Also man kann nicht immer nur danach gehen, welche Wirkung könnte das vielleicht negativ haben. Stephanus war geradlinig und das ist was zum Nachdenken. Manche Sätze, die ich gesagt habe, waren keine Aufforderung, sondern waren einfach echte Fragen zum Nachdenken. Manche dieser Fragen können sich vielleicht für den einen oder anderen sogar unterschiedlich beantworten lassen. Aber es ist Zeug zum Nachdenken.